NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Dikan, schönen guten Abend. Der seit Tagen erwartete Angriff auf die IS-Hochburg Mossul im Irak hat begonnen. Die Militäroffensive könnte zur entscheidenden Schlacht gegen die Miliz dort werden. Gleichzeitig beraten die EU-Außenminister über die Lage in Syrien, den Kampf gegen den IS und mögliche Sanktionen gegen Russland. Wir berichten und kommentieren. Beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen ist durch eine Explosion mindestens ein Mensch getötet worden. Auch das ein Thema dieser Sendung. Außerdem geht es mal wieder um Kaisers Tengelmann. Die Zerschlagung der Supermarktkette hat begonnen. Seit heute stehen Filialen zum Verkauf. Mossul ist die letzte Hochburg der IS-Miliz im Irak. Eine strategisch wertvolle Stadt, vor allem wegen der umliegenden Ölfelder und Raffinerien. Jetzt wollen Regierungstruppen und ihre Verbündeten Mossul zurückerobern. Es wird mit wochenlangen Kämpfen gerechnet. Hilfsorganisationen warnen schon vor einer Flüchtlingskatastrophe. Anna Osius fasst die Lage zusammen.
An Tag 1 des Sturms auf Mossul zeigen sich die irakischen Streitkräfte und ihre Verbündeten kampfbereit. Unsere Motivation ist hoch, so dieser irakische Soldat. Mit Gottes Hilfe werden wir den Islamischen Staat endgültig besiegen. Wer den Irak herausfordert, ist selber schuld. Doch der Kampf um Mossul könnte sehr langwierig werden, darin sind sich die Experten einig. Mossul ist die letzte Großstadt in Händen des Islamischen Staats. Für die Terrormiliz hat die Schlacht um Mossul entscheidende Bedeutung. Es geht für den IS um alles oder nichts. Dementsprechend groß dürfte der Widerstand sein, sagen Beobachter. Vor allem Sprengfallen sind ein Problem. Heute konnten die Kampfverbände der irakischen Streitkräfte und ihrer Verbündeten dennoch bereits erste Erfolge vermelden. Die kurdischen Peschmerga nahmen 7 Dörfer östlich von Mossul ein und auch die irakischen Streitkräfte erklärten, IS-Stellungen getroffen zu haben. Der Vorsitzende des irakischen Verteidigungsausschusses, Herr Kemal Samli, zeigte sich zufrieden. Das ist ein eindeutiger Sieg von uns und eine klare Niederlage der IS-Kämpfer heute. Wir waren überrascht, dass die Kampfeinheiten so schnell vorrücken konnten, trotz der Sprengfallen, die der IS überall hinterlassen hat. Außerdem haben wir erfahren, dass heute in Mossul ein Volksaufstand gegen den IS begonnen hat. Ich bin in unmittelbarem Kontakt mit Bewohnern Mossuls, die mir berichtet haben, dass sie sich jetzt gegen den IS zur Wehr setzen. Bislang können diese Aussagen nicht überprüft werden. Fakt ist, der entscheidende und schwierigste Teil der Schlacht steht den irakischen Streitkräften und der internationalen Anti-IS-Koalition noch bevor. In Mossul hat sich der IS verschanzt. Er soll Gräben und Tunnel durch die ganze Stadt gezogen haben, um sich besser zu verteidigen. Und er kann nicht so einfach bombardiert werden. In der Großstadt leben Schätzungen zufolge immer noch 1,5 Millionen Zivilisten. Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt, dass die Familien zwischen die Fronten geraten könnten. Hilfsorganisationen rechnen mit einer neuen großen Flüchtlingswelle im Nordirak. Wir bereiten uns gerade auf einen massiven Flüchtlingsstrom aus Mossul vor, so Courtney Lehr vom Norwegian Refugee Council. Wir erwarten allein in den ersten Wochen bis zu 200.000 Menschen und insgesamt in den kommenden Wochen bis zu 700.000 Flüchtlinge. Die humanitären Helfer hier versuchen verzweifelt, alles vorzubereiten, aber diese Menge an Menschen ist für uns eine große Herausforderung. Im Nordirak sind zahlreiche neue Flüchtlingslager gebaut worden, um die Flüchtlinge in den kommenden Wochen aufzufangen. Doch die Logistik reiche bei Weitem nicht aus, warnt auch das UN-Flüchtlingshilfswerk. Strittig bei der Offensive um Mossul ist die Rolle der Türkei. Ankara besteht darauf, dass eigene Truppen bei der Befreiung von Mossul dabei sein sollen. Türkische Einheiten wurden bereits im Nordirak stationiert. Nach Angaben der Türkei seien auch 3.000 in der Türkei ausgebildete Kämpfer in die Schlacht um Mossul gezogen. Der Irak will allerdings keine Beteiligung der Türkei und hat Ankara wiederholt zum Rückzug seiner Truppen aufgefordert. Der Konflikt zwischen der Türkei und dem Irak droht zu einer Zerreißprobe der internationalen Anti-IS-Koalition zu werden.
Vom Irak nach Syrien. Die syrische Armee und Russland wollen ihre Angriffe auf die Großstadt Aleppo offenbar vorübergehend einstellen. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, dass für Donnerstag eine 8-stündige Waffenruhe geplant sei. In Luxemburg sind die EU-Außenminister zusammengekommen, um über die Lage in Syrien zu beraten. Einig ist sich die Europäische Union, dass die internationalen Bemühungen für eine länger anhaltende Feuerpause unterstützt werden sollen. Nur wie? Größeren Druck auf Russland durch Sanktionen hat die EU heute abgelehnt. Sebastian Schöbel berichtet aus Luxemburg.
Bei den Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe in Syrien spielt die Europäische Union derzeit nur eine Statistenrolle. Russland als Unterstützer des Assad-Regimes und die USA als Partner der Rebellen machen das untereinander aus, zuletzt allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Dafür will die EU nun in einem anderen Bereich die Führung übernehmen. Bereits in den kommenden Tagen, so die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, werde Brüssel Gespräche über die Zeit nach dem Krieg organisieren. Ich weiß, das klingt jetzt weit weg, aber wir glauben, es ist wichtig, auch über die Verfasstheit Syriens nach dem Krieg nachzudenken, über Wiederaufbau und Versöhnung. Die EU wird diese Gespräche zeitnah beginnen, nicht als Alternative zu den laufenden Verhandlungen, sondern als Unterstützung, um die Grundlage zu schaffen für eine Zukunft des Landes. Zu den Gesprächen eingeladen werden sollen laut Mogherini neben verschiedenen syrischen Gesellschaftsgruppen auch die Türkei, Saudi-Arabien und der Iran. Doch all das ist freilich derzeit nur Zukunftsmusik. Dringlicher sei aktuell die Rettung Aleppos, so Mogherini. Die EU hat bereits angeboten, die umkämpfte Stadt mit Hilfsgütern zu versorgen und Verletzte abzutransportieren. Doch dafür brauche man eine Feuerpause, sagte Mogherini, was aus Sicht der EU derzeit vor allem an Russland scheitert. Eine Einigung am Verhandlungstisch müsse jetzt her, so die EU-Außenminister, und lehnten deswegen weitere Sanktionen gegen Russland, so wie sie bereits seit 2014 als Folge der Ukraine-Krise beschlossen wurden, ab. Denn die würden die humanitäre Lage in Aleppo nicht verbessern, sagte Österreichs Außenminister Sebastian Kurz.
Sondern ganz im Gegenteil, das kann zu einer weiteren Eskalation führen. Ich glaube, wir brauchen aber Deeskalation, ein Aufeinanderzugehen, Verhandlungen, auch wenn das noch so schwierig ist. Und ich bin froh, dass dieser Weg gewählt wird.
Die Debatte darüber sei allerdings hochemotional gewesen, berichtete Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Mehrere Staaten, darunter laut Diplomatenkreisen, vor allem Großbritannien und Frankreich, aber auch mehrere osteuropäische EU-Mitglieder, hatten sich für Sanktionen stark gemacht. Doch am Ende, so Steinmeier, sei entschieden worden. Für Aleppo, gegen Sanktionen. Die Entscheidung darüber, ob und wie bald die Waffen in Syrien schweigen, hängt nun an den Gesprächen zwischen den USA und Russland, die in dieser Woche fortgeführt werden. Vor allem Moskau sei nun gefragt, so der britische Außenminister Boris Johnson, und fügte fast flehentlich hinzu.
It's up to them to pull the plug on this thing.
Es liegt an Ihnen, diese Sache zu beenden. Deswegen appelliere ich an den Großmut des russischen Volkes, einen anderen Weg zu wählen. Den der Diplomatie, nicht des Krieges. Der aber lief auch heute mit fast unverminderter Härte weiter. Allein in Aleppo starben laut Hilfsorganisationen mehrere Menschen bei Luftschlägen des Assad-Regimes, darunter auch 11 Mitglieder einer Großfamilie.
Die Europäische Union macht sich also Gedanken über die Zeit nach dem Krieg in Syrien, weil sie im Hier und Jetzt bei den Verhandlungen über einen Waffenstillstand nur eine Statistenrolle hat. Wären da Sanktionen gegen Russland nicht vielleicht doch ein Druckmittel? Kai Küstner kommentiert.
Selten zuvor war die Ohnmacht der Europäischen Union so offensichtlich. Und selten zuvor war diese Ohnmacht unerträglicher. Auch wenn das selbsternannte Kalifat der Terrormilizen vom Islamischen Staat im Irak gerade zerbröckelt, wie das Vorrücken der Armee auf Mosul zeigt. Die Menschen in der syrischen Stadt Aleppo hingegen sind nach wie vor den Angriffen eines Landes ausgeliefert, das auf Zivilisten, auf Krankenhäuser, auf Hilfskonvois keine Rücksicht nimmt. Russland bombt seinen Alliierten Assad, den syrischen Präsidenten, so massiv zurück an die brüchig gewordene Macht, dass der bereits wieder von einem militärischen Sieg fabuliert. Die Folge all dessen ist die Hölle, wie es ein EU-Minister ausdrückt. Nur die Europäische Union ist zum Zuschauen verdammt. Die Mittel, aus eigener Kraft das Höllentor zu verschließen, hat sie nicht. Insofern ist nur allzu verständlich, dass nun erneut die Diskussion über Sanktionen gegen Russland anschwillt. Würde die EU doch so das Kalkül mit dem Vorzeigen der Machtinstrumente zumindest im Ansatz unter Beweis stellen, dass sie nicht bereit ist, sich mit ihrer Ohnmacht abzufinden. Und das ist auch richtig so. Natürlich ist das ein heikles Unterfangen. Wer sofort und ansatzlos das große Folterbesteck auftischt, riskiert in der Tat, die Friedensgespräche vorerst jedenfalls abzuwürgen. Dennoch ist es klug, die Sanktionsdrohung aufrechtzuerhalten. Denn hat Russlands Präsident Putin den Eindruck, ungestraft nach Belieben zerstörerische Weltpolitik betreiben zu können, bekommen EU und USA ein Problem. Es spricht vieles dafür, dass die schmerzhaften Strafmaßnahmen, die Europa gegen Moskau wegen der Ukraine-Krise verhängt hat, Putin durchaus davon abgehalten haben, seinem Nachbarn noch weiter zuzusetzen als ohnehin schon. Es liegt also wenig Sinn darin, für Syrien das Sanktionswerkzeug von vornherein als stumpf abzutun. Jenseits dessen ist völlig klar, dass die EU diplomatisch eine lautere Stimme braucht, als das bisher der Fall ist. Am Syrien-Verhandlungstisch, so er denn tagt, führen eindeutig die USA und Russland das Wort. Dabei ist Europa der Kontinent, der die Auswirkungen dieses Krieges am deutlichsten zu spüren bekommt. Dass Russland besonders viele der Menschen, die es in Aleppo in die Flucht bombt, aufnehmen würde, ist jedenfalls nicht bekannt. Und es gibt noch mehr zu tun für die EU in diesem Konflikt, bei dem es Europa und den USA in erster Linie um die Eindämmung der Terrormilizen vom Islamischen Staat geht. Schon jetzt gilt es nämlich, sich Gedanken darüber zu machen, was nach einem möglichen militärischen Sieg gegen den IS eigentlich passieren muss. Im Irak könnte bald mit Mosul die letzte große Bastion der Milizen fallen. Dass danach schnell der Wiederaufbau kommen muss, versteht sich von selbst. Vor allem jedoch muss alles dafür getan werden, dass man künftig sowohl in Syrien wie im Irak der Religionsgruppe der Sunniten, aus der sich die Terrormilizen speisen, die Sicherheit gibt, nie wieder als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Dass sich viele Menschen hier sozusagen als Fußabtreter der Weltgeschichte fühlen, hat viel zum Aufstieg des IS beigetragen. Hier muss die EU gemeinsam mit den USA Vorsorge treffen, damit sie nicht in ein paar Jahren dasselbe Phänomen unter einem anderen Namen wieder bekämpfen muss. Und alles von vorne beginnt, inklusive europäischer Ohnmacht.
Kai Küstner kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen gefällt ihr Job anscheinend. Denn heute hat sie angekündigt, dass sie ihn auch nach der kommenden Bundestagswahl gerne weitermachen würde. Immerhin eine, die sich schon mal festlegt. Von der Leyen hat sich mit dem Führungspersonal der Bundeswehr getroffen und da über ihre Zukunftspläne und die Pläne für die Truppe gesprochen. Christina Nagel in Berlin. Hat sie noch genauer erklärt, warum sie weitermachen will?
Ja, sie hat schon eigentlich sehr klar gemacht, warum. Weil sie hat Veränderungsprozesse in der Bundeswehr ja angestoßen, die sogenannten Trendwenden. Aber sie weiß natürlich auch, dass der eigentliche Erfolg ja nicht darin besteht, diese Trendwenden einzuleiten, sondern auch die darin gesetzten Ziele zu erreichen. Und das will sie für sich eigentlich gerne reklamieren. Dafür braucht sie aber deutlich mehr Zeit. Dafür reichen 4 Jahre einfach nicht. Denn am Ende soll eine Bundeswehr stehen, die A, mehr Personal hat, die besser ausgerüstet ist, die sich neuen Herausforderungen stellt. Cyberangriffe sind da so ein Stichwort. Dann aber eben auch in der Lage ist, diese vielen Einsätze und Missionen, an denen man sich im Moment beteiligt, dass man die auch anständig und in jeder Hinsicht erfolgreich stemmen kann.
Naja, das sind also erstmal wieder viele schöne Worte. Sie hat dann vielleicht ein paar mehr Jahre Zeit, aber sie wird ja auch Geld gebrauchen. Gibt es das denn?
Ja, da hat sie auch keinen Hehl rausgemacht, dass das Ganze natürlich Geld kostet. Und sie hat auch noch mal die Hoffnung geäußert, dass das Parlament dem Haushalt zustimmt. Und einige Parlamentarier, die saßen da durchaus im Saal und dürften da die Ohren gespitzt haben. Denn das würde heißen, wenn der Haushaltsentwurf so durchgeht, wie er im Moment geplant ist, dann würde die Bundeswehr 10 Milliarden mehr bekommen bis 2020, als ursprünglich mal in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen war. Und das wäre natürlich ein Schritt, aber sie hat auch klargemacht, dass es nur ein Schritt von vielen weiteren, die dann noch kommen müssen. Es muss also noch mehr Geld fließen. Und sie hat immer für sich in Anspruch genommen, dass sie sagt, eigentlich müssen wir uns dieser von der NATO gesetzten Marke annähern. Das sind 2% vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung. Und da ist man noch weit entfernt. Im Moment liegen wir bei 1,2%.
Mhm. Und dieses Geld, das man dann hat, das soll ausgegeben werden für welche Missionen dann genau?
Ja, es geht natürlich um die Missionen, die jetzt schon laufen, aber es geht natürlich auch um viele andere Dinge. Also es geht natürlich darum, auch jetzt Ausrüstung zu modernisieren, überhaupt wieder Ausrüstung auch anzuschaffen. Da gibt es ja eigentlich keine Woche, in der man nicht hört, was alles nicht gut läuft in der Bundeswehr. Das heißt, da will man ansetzen, da will man ran. Es geht aber auch darum, mehr Leute einzustellen, mehr Planstellen zu schaffen. Auch das kostet Geld. Und man sagt natürlich auch, gut, wir haben immer mehr Aufgaben, weil die Welt um uns rum einfach in Konflikten gerade im Moment so ein Stück weit untergeht. Und für sie ist ganz klar, Deutschland soll da eine stärkere Rolle spielen. Aber, das hat sie auch noch mal heute klar gemacht, Deutschland soll nicht alleine eine Rolle spielen, sondern gerne innerhalb der Europäischen Union. Und sie hat da noch mal ganz eifrig und eindringlich dafür plädiert, dass man da im sicherheits- und verteidigungspolitischen Bereich sehr viel mehr zusammenarbeiten muss. Nicht als Ersatz zur NATO, sondern als eine schlagkräftige Ergänzung, weil sie sagt, einige Probleme, zum Beispiel mit Blick auf Migrationsströme in Afrika, seien nicht ein Problem der NATO, sondern seien europäische Probleme. Und da müsse man einfach schneller und besser reagieren können. Und deshalb keine europäische Armee, aber zumindest in vielen Bereichen mehr Zusammenarbeit unter den Europäern.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat sich heute zu ihren Zukunftsplänen und zu ihren Plänen für die Bundeswehr geäußert. Vielen Dank, Christina Nagel. Beim Chemiekonzern BASF hat es auf dem Werksgelände in Ludwigshafen eine gewaltige Explosion gegeben. Nach Angaben des Unternehmens ist ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem soll es mindestens 6 Verletzte geben. 6 Menschen werden noch vermisst, darunter auch 2 Feuerwehrleute. Heiko Wirz berichtet.
Um 11.20 Uhr heute Vormittag passierte es, und zwar im Hafen der BASF in Ludwigshafen, dem größten Chemiewerk der Welt. In dem Hafen werden unter anderem Flüssiggase angeliefert. Uwe Liebelt, Werkleiter in Ludwigshafen, erläuterte bei einer Pressekonferenz am Nachmittag, was genau geschah.
Kam es zunächst zu einem Brand an einer Versorgungsleitung im Hafen, im Landeshafen Nord. Zu diesem Brand wurde die BASF-Werksfeuerwehr gerufen, und als sie eingetroffen war, kam es dann zu einer größeren Explosion. Der weitere Hergang zu Ursachen und weiteren Verläufen ist im Moment noch unbekannt. Wir werden natürlich alles daran setzen, den schnellstmöglich aufzuklären.
Die Feuerwehr habe das Feuer unter Kontrolle, es sei aber noch nicht gelöscht, sagte der Ludwigshafener Feuerwehrchef kurz nach der PK.
Wir hoffen, dass wir den Brand in den Abendstunden eindämmen können und dann auch diese Ungewissheit mit den Vermissten endlich auf die Reihe bringen, dass wir hier Klarheit bekommen. Denn diese Ungewissheit belastet im Moment natürlich auch die Einsatzkräfte.
Zu den genannten Stoffen, die in den Rohrleitungen erst Feuer gefangen hatten und dann explodiert waren, konnte der Werkleiter der BASF nicht viel sagen. Noch einmal Uwe Liebelt.
Wir wissen nicht, was aktuell tatsächlich welche Leitungen beschädigt sind, welche noch intakt sind und welche brennen. Es handelt sich hierbei um Gase, die verflüssigt sind, unter Druck verflüssigt wurden, also sogenannte Flüssiggase.
Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz machte sich am Nachmittag ein Bild vor Ort. Auch er konnte die Rauchsäule sehen, die hunderte Meter weit in den Himmel ragte.
Ich habe selbstverständlich unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer informiert, und ich darf Ihnen sagen, dass wir eine große Betroffenheit fühlen und dass auch ich natürlich den Angehörigen der Verletzten und des Toten und im Augenblick, muss man es so sagen, natürlich auch der vermissten Personen unsere tiefe Anteilnahme ausdrücken.
Wie hoch der materielle Schaden bei der BASF ist, das ist noch unklar. Der Schaden sei aber angesichts des Toten, der Vermissten und Verletzten völlig unwichtig, sagte der BASF-Werkleiter Uwe Liebelt.
Eine Sonderkommission der Thüringer Polizei nimmt seit heute ungeklärte Fälle von Kindstötungen unter die Lupe. Die Ermittler reagieren damit auf den Fund von DNA-Spuren, die den mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt mit dem Mord an der 9-jährigen Peggy aus Oberfranken in Verbindung bringen. In Jena, wo Böhnhardt und seine mutmaßlichen Komplizen Uwe Mundlos und Beate Zschäper aufgewachsen sind, gab es in den 90er Jahren 3 Kindsmorde. 2 von ihnen sind noch immer nicht geklärt. Wolfgang Henschel berichtet.
Die neue Sonderkommission ist noch im Aufbau. Ihr sollen künftig 15 Beamte angehören. Geleitet wird sie von dem erfahrenen Kriminalisten Lutz Schnelle, dem ehemaligen Kripo-Chef in Saalfeld. Die SoKo will vorerst 3 ungeklärte Kindstötungen unter die Lupe nehmen. Den Fall des 9-jährigen Bernd Beckmann, der 1993 tot an der Saale in Jena gefunden wurde. Den Fall der 10-jährigen Ramona Kraus, die 1996 aus Jena verschwand. Und einen Fall aus dem Jahr 1991, Steffi Kopp von der Landespolizeiinspektion Jena.
Er betrifft die damals 10 Jahre alte Stefanie Drews. Sie verschwand spurlos in Weimar und ihre Leiche wurde dann hier an der Teufelstalbrücke an der A4 aufgefunden.
Brisant ist dabei vor allem der Fall des Bernd Beckmann. Der spätere mutmaßliche NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt war bereits im Jahr 1993 von der Polizei vernommen worden, weil er im Verdacht stand, mit der Ermordung des Jungen zu tun zu haben. Die Ermittlungen blieben damals ohne Ergebnis. Jahre später wurde Böhnhardt von einem Mitglied der Neonazi-Szene erneut beschuldigt, in den Fall verwickelt zu sein. Die 3 Fälle von getöteten Kindern werden jetzt komplett neu aufgerollt. Mit schnellen Ergebnissen ist voraussichtlich nicht zu rechnen.
Natürlich ist das Material teilweise auch schon sehr alt, gerade in dem Fall von 1991. Das muss digitalisiert werden. Also da hängt ganz, ganz viel Arbeit dran. Die Akten von diesen 3 Fällen, die füllen ganze Räume. Und alles das wird natürlich nicht in wenigen Wochen geschafft sein, sondern wir rechnen hier über mehrere Monate, die da ins Land gehen werden.
Geführt wird die Sonderkommission von der Staatsanwaltschaft Gera. Laut deren stellvertretenden Chef, Steffen Flieger, gibt es eine Chance, dass die jetzt gestarteten Ermittlungen zu neuen Ergebnissen führen?
Bislang am Verfahren nicht arbeitende Polizeibeamte können sich in das Verfahren neu einarbeiten, neue Denkweisen eventuell entwickeln oder es gibt neue Untersuchungsmethoden. Das kann dazu führen, dass man neue Ermittlungsergebnisse findet, um zu den Tatverdächtigen zu gelangen.
Auch Ramona Heuer, Rechtsanwältin von Peggys Mutter, hofft darauf, dass sich nach dem Fund der Bönhardt-DNA neue Ermittlungschancen eröffnen.
Ich gebe offen zu, dass ich der wissenschaftlichen Möglichkeit dankbar bin, dass heute noch Spuren festgestellt werden konnten. Das, denke ich, ist schon eine große Errungenschaft in der modernen Technik.
Hoffnung auf neue Spuren im Fall um Peggy und andere Kindsmorde. Der Ausverkauf bei Kaisers Tengelmann hat begonnen. Seit heute können sich Interessenten für die knapp 450 Filialen der Supermarktkette melden. Das bedeutet wohl das Aus für das Traditionsunternehmen. Bitter vor allem für die rund 15.000 Beschäftigten. Die versuchen sich noch einen letzten Funken Hoffnung zu bewahren, dass es zu einer Schlichtung mit den Supermarktchefs von Rewe und Co. kommen könnte. Jörg Marksteiner berichtet.
Am schlimmsten, sagen die Mitarbeiter, ist die Ungewissheit. Was aus den einzelnen Filialen wird, niemand kann es ihnen heute sagen. Eine Woche lang haben Wettbewerber, Drogerien, Discounter und sonstige Investoren Zeit, sich bei Tengelmann zu melden und zu sagen, für welche Filialen sie sich interessieren. Ob sie nur den Standort wollen oder auch die Ware und die Mitarbeiter übernehmen. Später bekommen sie dann genaue Daten zu Umsatz und Kosten. Und während dieser Zeit sollen die 15.000 Mitarbeiter von Kaisers Tengelmann weiterarbeiten, als wäre nichts geschehen. Doch das ist gar nicht so leicht.
Niedergeschmettert sind wir alle. Traurig, keine Hoffnung, schlimme Situation.
Zunächst werden nur Angebote für die Filialen in Nordrhein-Westfalen eingeholt. Viele gelten als problematisch. Anfang kommenden Jahres wird dann nach Interessenten für die lukrativeren Standorte in Bayern und Berlin gefragt. Tengelmann-Eigentümer Karl-Erevan Haub hat angekündigt, Edeka soll dabei ein Vorkaufsrecht bekommen. Rund 170 Supermärkte könnte der Marktführer übernehmen, ohne Ärger mit dem Kartellamt zu bekommen. Klar ist aber auch, wenn unrentable Standorte geschlossen werden oder zu Discountern oder 1-Euro-Shops umgewandelt werden, würde das tausende Arbeitsplätze kosten. Und das droht vor allem in NRW. Wenn von den gut 100 Supermärkten dort 30 oder 40 überleben, dann sei das angesichts der vielen kleinen und alten Läden schon ein Erfolg, sagt Tengelmann-Eigentümer Haub. Für weitere 2000 Mitarbeiter in der Verwaltung, den Fleischwerken und Lägern sieht er dagegen keine Perspektive. Wohl auch deshalb hat die Bundesregierung heute noch einmal appelliert, die angelaufene Zerschlagung doch noch abzuwenden. Regierungssprecher Steffen Seibert.
In einem sind sich die Bundeskanzlerin und der Bundeswirtschaftsminister vollkommen einig, nämlich dass die beteiligten Unternehmen nichts unversucht lassen sollten, doch noch eine Einigung herbeizuführen, eine einvernehmliche Lösung im Interesse der betroffenen Menschen.
Mittlerweile macht das Wort des Schlichters die Runde. Um die zerstrittenen Konkurrenten Edeka und Tengelmann auf der einen Seite, die am liebsten eine Komplettfusion hätten, und die dagegen klagenden Konkurrenten Rewe, Norma und Markant auf der anderen Seite doch noch zu einem Kompromiss zu bewegen, könnte doch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel vermitteln. Das hat Rewe-Chef Alain Kaparos vorgeschlagen. Er ist dafür, dass Edeka die Kaisers-Tengelmann-Märkte in Bayern bekommt, Rewe würde dann Nordrhein-Westfalen und Berlin übernehmen. Auch wenn der Verkauf seit heute angelaufen ist, noch gibt es ein kleines Zeitfenster, um die Supermarktkette mit ihren 400 Läden als Ganzes zu erhalten, sagt auch Tengelmann-Eigentümer Haub. Und zwar genau so lange, bis tatsächlich die erste Filiale verkauft ist. Die Betriebsräte jedenfalls bereiten sich schon auf umfangreiche Sozialplanverhandlungen vor. Für morgen ist ein erstes Gespräch mit der Geschäftsleitung angesetzt.
Die Debatte über Sterbehilfe in Deutschland war im vergangenen Jahr sehr kontrovers. Immer gab es dabei auch Stimmen, die meinten, dass die Diskussion am eigentlich wichtigen Ziel vorbeischieße. Dass es viel wichtiger sei, die letzten Tage oder auch Wochen und Monate für Todkranke erträglich zu machen. Zum Teil soll das schon im Hospiz- und Palliativgesetz geregelt werden, aber Fachleute und Mediziner meinen, dass noch deutlich mehr unternommen werden kann. Heute haben sie in Berlin ihre Empfehlungen vorgelegt, wie mit schwerstkranken und sterbenden Menschen umgegangen werden sollte. Bettina Nutz berichtet.
Pallium, das ist das lateinische Wort für Mantel. Palliative Medizin meint also den schützenden Mantel, der Menschen umhüllt, damit sie die letzte Lebensphase ohne Schmerzen und in Würde verbringen können. In Deutschland gibt es inzwischen viel mehr schützende Mäntel dieser Art als noch vor einigen Jahren, aber längst nicht genug. Und so war der Palliativspezialist Christoph Müller-Busch einer der Ärzte, die schon vor Jahren die Idee für eine nationale Strategie hatten.
Ich sage immer, also Menschen am Ende des Lebens in fortgeschrittenen Lebenssituation brauchen Kümmerer und brauchen Verlässlichkeit am Ende des Lebens.
Und kompetente wie zugewandte Kümmerer, ob Mediziner, Pflegekräfte, ehrenamtliche Angehörige, sie werden in Zukunft mehr denn je gebraucht. Im vergangenen Jahr, darauf verweist Müller-Busch, seien in Deutschland 925.000 Menschen gestorben. Das bedeutete, dass
90% dieser Verstorbenen im letzten Lebensjahr eine Betreuung und Versorgung unter palliativen Aspekten, dass es nicht eben die spezialisierte Palliativversorgung benötigen, dann können Sie sich vorstellen, welchen Stellenwert eigentlich ein solcher Ansatz, der von den Bedürfnissen der Betroffenen ausgeht und nicht nur von den Befunden und Krankheiten und Möglichkeiten, die unter Umständen in der Medizin bestehen, ausgeht.
Eine gewaltige Aufgabe, die seit Jahresbeginn auch durch ein Hospiz- und Palliativgesetz unterstützt wird. Doch die Mediziner wollen mehr erreichen. Zur nationalen Strategie für eine bessere Versorgung schwerstkranker Menschen gehört seit heute eine Charta. Sie gibt Leitlinien vor mit Aufgaben, die noch zu lösen sind, mit Ideen und Empfehlungen, erklärt einer der Unterzeichner, Lukas Radbruch von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Wir wissen eben, dass immer noch viele Menschen, die eigentlich eine solche Versorgung bräuchten, das nicht ausreichend kriegen. Bei Krebspatienten funktioniert die Begleitung schon in vielen Fällen. Bei anderen Schwerstkranken, zum Beispiel mit Herz-Lungen-Erkrankungen oder bei alten Menschen, die finden oft noch nicht den Weg zu einer solchen Versorgung.
Es sind Mediziner, Wissenschaftler, Patientenverbände, die die Charta unterzeichnet haben, auch mit dem Wissen, dass eine gute Palliativ- und Hospizversorgung teuer sein kann. 250 Millionen Euro pro Jahr, so rechnen die Experten vor, koste eine spezialisierte Betreuung todkranker Patienten. Das seien aber unter 0,2% aller Gesundheitskosten. In Bayern muss ein ehemaliger Klinikchefarzt 7 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Bamberg sah es als erwiesen an, dass er Patientinnen betäubt und dann missbraucht hat. Der Ex-Chefarzt hatte in dem Prozess bis zuletzt gesagt, dass er das nur aus medizinischen Gründen gemacht habe, um neue Behandlungsmethoden auszuprobieren. Carlo Schindhelm berichtet über das Ende eines langen Verfahrens.
Der 51-Jährige kam wie an jedem Prozesstag gekleidet in einen Anzug mit schwarzer Krawatte. Er nahm das Urteil gefasst auf, schüttelte bei der Urteilsbegründung hin und wieder mit dem Kopf, machte sich Notizen. Trotz hoher Freiheitsstrafe gab er sich beherrscht, seine Verteidigerin Katharina Rausch.
Sie haben ihn ja gesehen, es geht ihm nicht gut. Absolut nicht, natürlich nicht.
Nach dem Ende des Prozesses lief er wortlos davon. Kurz vor dem Urteil hatte der 51-Jährige erneut jegliche Schuld von sich gewiesen und erklärt, es handle sich um absurde Vorwürfe von Staatsanwaltschaft und Medien, durch die die Patientinnen, seine Freunde und seine geliebte Familie belastet worden seien. Von einem Schuldeingeständnis bis zuletzt keine Spur. Ein sexuelles Motiv wies er stets weit von sich. Alles sei zum Wohle der Patienten und der Wissenschaft geschehen. Das Gericht wollte ihm das jedoch nicht glauben. Seine angeblichen Untersuchungen seien medizinisch nicht nachvollziehbar gewesen. Der Mediziner habe sein Vertrauen als Arzt ausgenutzt, so der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt. Zu seinen Gunsten wertete das Gericht, dass der Mediziner eine Koryphäe auf seinem Gebiet war und bereits tief gefallen ist. Er habe seine soziale Stellung und seine Reputation als Arzt verloren. Die Verteidigung will sich mit dem Urteil nicht zufrieden geben und will in Revision gehen. Oberstaatsanwalt Bernhard Lieb zeigte sich nach dem Urteil zufrieden, will jedoch ebenfalls eine Revision prüfen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 15-jährige Haftstrafe und ein lebenslanges Berufsverbot gefordert.
Es ist jetzt so, es wurde ein Berufsverbot von 5 Jahren ausgesprochen. Dieses beginnt allerdings erst mit Ende der Strafe. Also erst wenn die Entlassung aus dem Strafvollzug ansteht, läuft diese Frist von 5 Jahren. Und man muss sich jetzt überlegen, ob das für die Staatsanwaltschaft akzeptabel ist oder ob vielleicht allein aus diesem Grund eine Revision zu führen ist.
Insgesamt soll der Mediziner sich an 12 Frauen im Alter zwischen 17 und 28 Jahren vergangen haben. 10 waren Patientinnen, 2 Klinikangestellte am Klinikum in Bamberg. Der Hauptzeugin einer Medizinstudentin soll er eine Studie vorgegaukelt haben und sie mit einer K.O.-Tropfen-ähnlichen Substanz willenlos gemacht haben. Die Untersuchungen hatte der Mediziner in zahlreichen Fotos und Videos dokumentiert, die in dem Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit als wichtige Beweise dienten. Es war ein Mammutprozess mit mehreren Gutachtern und 7 Nebenklägern. Immer wieder zog sich der Prozess durch zahlreiche persönliche medizinische Vorträge des Angeklagten und Anträge der Verteidigung in die Länge. Insgesamt dauerte der Prozess 1,5 Jahre. Bei einer Revision müsste eine andere Kammer des Landgerichts Bamberg den Fall erneut aufrollen.
Und damit endet das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.